Servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei
von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von
Martina Anger
und Mariella Knopper. Welches kleine Mädchen träumt nicht davon, einmal eine echte Fee zu treffen? Wir beide haben heute das Glück und sind zu Gast bei der Kräuterfee Jessica Wippel in Bremstetten. Liebe Jessica, danke, dass wir hier sein dürfen und du uns heute mitnimmst in die Welt der Düfte, Kräuter und Aromen. Bitte stell dich für unsere ZuhörerInnen selbst kurz vor.
Jo, hallo, ich bin die Jessie, bin 30 Jahre alt und ja, wohne in Bremstetten. Und meine Leidenschaft sind die Naturheilkunde, Kräuter, ätherische Öle, Räuchern, alles, was so zu diesem Thema gehört. Und ja, bei mir hat das eigentlich schon recht früh angefangen, das Interesse, eigentlich schon in der Lehrzeit, weil ich habe ja Drogistin gelernt und ja, habe dann einfach immer mehr gemerkt, das interessiert mich, das ist spannend, da kann man wahnsinnig viel damit machen. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich immer mehr Ausbildungen gemacht habe und ja, mittlerweile eben auch einige Kurse zu diesem Thema anbiete.
Ja, jetzt hast du uns schon ein bisschen von deinem Werdegang erzählt, aber was braucht es, um eine echte Kräuterfee zu werden?
Was braucht es? Auf jeden Fall Begeisterung, würde ich sagen, für die Naturheilkunde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das selber lebt. Also, dass man wirklich die Schätze der Natur wirklich, ja, dass man da Interesse dafür hat, dass man, ich meine, natürlich die Ausbildungen dazu sind einmal essentiell, das ist ganz klar. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist eben, dass man ja diese Begeisterung umbringen kann. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also gerade so in meinen Vorträgen und Kursen merke ich immer wieder, dass der Funke muss überspringen sozusagen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man solche Sachen macht.
Welche Ausbildungen hast du gemacht, damit du eine Kräuterfee jetzt dich nennen darfst?
Also wie gesagt, ich habe Drogistin gelernt, ich habe dann nachher noch BKA noch gemacht, also pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, das sprich, ich habe diesen Teil sozusagen auch ein bisschen mit abgedeckt. Habe dabei aber eben gemerkt, das ist nicht ganz die Richtung, daher wieder mehr zu den Kräutern zurück und habe dann eben die Kräuterpädagogen-Ausbildung gemacht, 2015, die ich dann 2015 begonnen habe und 2016 abgeschlossen habe. Also das ist einmal das, was man auf jeden Fall braucht, um solche Kurse anzubieten, um Kräuterwanderungen anzubieten. Und beim Kräuterpädagogenkurs merkt man einfach, es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, in denen man gehen kann, weil es gibt einfach so vieles, das geht sich einfach gar nicht aus in diesem dreiviertelten Jahr, wo diese Ausbildung eben stattfindet. Und habe dann einfach gemerkt, die ätherischen Öle, das wäre auch noch sowas, was mich total taugen tät. Habe dann im gleichen Jahr 2016 dann noch die Aroma-Ausbildung gemacht. Und ja, dann habe ich eigentlich schon mal ziemlich viel gestartet mit meinen Kursen, so im kleinen Rahmen, sage ich jetzt einmal. Und dann habe ich 2020 habe ich dann nachher noch die Ausbildung zum Ernährungstrainer gemacht, weil gesunde Ernährung, Kräuter, das gehört für mich einfach alles zusammen. Es ergänzt sich wunderbar. Aktuell bin ich gerade dabei, die Mentaltrainer-Ausbildung zu machen, weil auch die Richtung, würde ich sagen, passt ganz gut da rein. Und dann halt habe ich immer wieder ein paar so kleine Kurse gemacht, so spezifische Themen dann einfach, beziehungsweise dann auch selber einlesen halt mit verschiedenen Literaturen, Fachzeitschriften und so weiter, wo ich mich einfach selber immer ein bisschen weiterbilde. Hildegard von Bingen ist zum Beispiel so ein Seminar, was ich einmal gemacht habe, wo ich mich da ein bisschen mehr vertieft habe in das Thema. Ja, und geben tut es natürlich noch einiges.
Kommen Männer eigentlich auch in deine Workshops?
Okay. Tatsächlich immer mehr. Mhm. Kräuterwanderungen sind sehr beliebt.
Aber auch beim Räuchern, auch bei den Kräuterpädagogen, die ich ausbilde, sind jetzt ich zwei Männer dabei.
Okay.
Ja, genau.
Also du bildest die Kräuterpädagogen aus, wie du hast gesagt, schon ein Dreivierteljahr ungefähr dauert die Ausbildung, gell?
Genau.
Wie aufwendig ist das? Magst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also unterrichten tue ich bei der Trumbl-Akademie Liebenau und ich habe die Leitung von den Kräuterpädagogenkursen. Also angefangen habe ich eigentlich mit ätherische Öle, mit zwei Modulen zum Unterrichten. Ja, und dann hat sich das andere ergeben, die Kräuterpädagogen, mittlerweile habe ich die Leitung von dem Kurs. Und ja, das Ganze läuft so ab, es dauert ungefähr dreiviertel Jahr die Ausbildung. Inhalte davon sind Botanik, Aufbau der Pflanze, Wirkungsweise der Pflanzen, Inhaltsstoffen der Pflanze, ätherischen Öle gehören dazu, Bachblüten, Schüsslersalze, Kräuterwanderungen und viel, viel, viel Praxis, weil es ist das Wichtigste. Natürlich unterrichte ich nicht alle Module selbst. Ich mache ein bisschen Botanik, ich mache die Kräuterwanderungen mit meinen Teilnehmern, die Naturkosmetik-Workshop mache ich mit ihnen, Frauenkräuter, Volksheilkunde ist noch ein Thema, was ich unterrichte, und das Räuchern. Genau, und die müssen dann eben, die müssen natürlich nach jedem Modul, müssen sie sozusagen eine Zusammenfassung schreiben, was sie gelernt haben. Das gehört dann zur Benotung dazu. Sie müssen ein Herbarium machen, das ist eine Mappe mit getrocknet gepressten Pflanzen mit Beschreibung. Da müssen sie 30 Stück sammeln. Sie müssen eine Diplomarbeit schreiben, das kann alles sein, was irgendwie mit der Naturheilkunde zu tun hat. Ja, und das natürlich dann noch die schriftliche Prüfung ganz zum Schluss, die dann noch kommt. So schaut die Ausbildung ungefähr aus.
Sehr spannend. Mein Wunsch war ja ein bisschen über die Rauhnächte mit dir zu sprechen, dass du uns da ein bisschen was mitgeben kannst und erzählen kannst, da ja die 12 magischen Rauhnächte kurz vor der Tür stehen sozusagen. Magst du uns ein bisschen erzählen, wofür die Rauhnächte stehen, die Bedeutung dahinter und ja. Mhm.
Bei den Rauhnächten ist es so, da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wann die genau jetzt da starten, ja, weil viele zählen eben auch schon den 21. Dezember dazu oder auch den 24. Dezember. Ja. Eigentlich ist es so, dass es wirklich vom 25. Dezember bis zum 5. Jänner bzw. 6. Jänner dauert, das Ganze. Und es sind sozusagen diese 12 Tage und jeder Tag steht quasi für einen Monat im neuen Jahr. Also sprich, 25. Dezember ist dann der Jänner, ja. Der 26. Dezember steht für den Monat Februar und so weiter. Und natürlich, das Ganze hat ein bisschen was Mystisches, weil man sagt, diese Tore zur Anderswelt sind sozusagen offen in dieser Zeit. Und da sollen eben gerade die Kräuter ganz besonders starke Wirkung haben. Ja. Und es geht im Prinzip darum, dass man sagt, okay, was lasse ich hinter mir? Welche Dinge nehme ich wahr mit? Also es ist sehr wohl ein Rückblick, aber auch ein nach vorne blicken, sage ich einmal gleichzeitig. Ja. Und es ist einfach ganz was Besonderes und wer das schon einmal probiert hat, weiß, das ist wirklich eine ganz eine schöne Tradition, ja, die einfach was für sich hat.
Und die dauern bis zum 6. Jänner?
Genau, richtig. Das heißt, mit dem 6. Jänner, beziehungsweise 5. auf den 6. Jänner, muss man es jetzt richtig sagen, also meistens ist es dann so Mitternacht quasi, wo diese Rauhnächte dann beendet werden. Mit einem letzten Mal Räuchern eben sozusagen, wird nochmal einmal ausgereinigt, also wirklich so eine Hausreinigung im Prinzip gemacht, um nochmal quasi alle die schlechten Energien sozusagen zu vertreiben, ja. Also mit dem schließt man dann diese Rauhnächte eben ab, genau. Und in dieser besonderen Zeit gibt es ja einige alte Bräuche. Man hat ja zum Beispiel früher auch gesagt, man darf kein Rad darf sich drehen, also keine Waschmaschine waschen, kein Spinnrad hat sie zum Beispiel drehen dürfen, weil man sagt, in dieser Zeit dreht sich das Rad des Schicksals und da müssen alle anderen Räder stillstehen.
Das ist richtig spannend, was du so erzählst. Ich habe mich mit Rauhnächten bis jetzt noch nicht so befasst, aber das ist etwas Spirituelles eigentlich auch.
Das stimmt auf jeden Fall. Es ist allgemein das Räuchern, ob das jetzt die Rauhnächte sind oder ob das sonst unterm Jahr ein Tag ist, wo man einfach das Bedürfnis hat zu räuchern. Also es hat schon auf jeden Fall, es geht viel mehr in diese psychische, seelische Ebene, sage ich jetzt einmal. Es hat sehr wohl eine körperliche Wirkung, weil die Pflanzen haben eine Wirkung, das ist so. Aber es ist wirklich dieser seelische Aspekt irgendwie, der da sehr stark im Vordergrund steht. Es trägt ja sehr viel zur Entspannung bei oder es wird auch viel für Meditationen zum Beispiel geräuchert, ja, um wirklich runterzukommen. Oder auch so dieses Thema verwurzelt sein, wirklich sich erden, ja, so zurück zur Natur quasi. Das ist schon das, was beim Räuchern ja sehr im Vordergrund steht, würde ich jetzt das so sagen. Und gerade so wie das bei den Rauhnächten ist, wo man dann zum Beispiel wirklich auch sich überlegt, okay, was will ich hinter mir lassen? Ja, was war dieses Jahr vielleicht nicht so toll? wovon will ich mich jetzt ein bisschen verabschieden? Also so dieses Thema Loslassen finde ich da auch sehr stark. Und ich glaube schon, dass so ein Ritual sehr hilfreich sein kann. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also mir geht es immer total gut damit. Oder was auch viele machen, wenn ich zum Beispiel eine Räuchermischung habe oder eben auf meiner Kohle da sozusagen räuchere, tun viele auch ihre, sagen wir jetzt, Probleme auf ein Zettelchen schreiben und verräuchern diese Probleme quasi mit, so mit diesem Augenmerk auf, meine Probleme lösen sich in Luft aus, so kann man das ungefähr sagen, ja. Und gleichzeitig aber auch wieder, okay, ich bringe wieder was Gutes hinein, ja, in einen Raum. Also sprich, ich befreie nicht nur von schlechten Energien, sondern ich kann auch wirklich positive Energie in den Raum einbringen mit diesen Räucherungen.
Ich freue mich schon voll wieder auf die Raunächte. Martina wird heuer auch räuchern.
Ja, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Wir sind ja da umgeben von Räucherwerk. Was hast du da
Ich habe jetzt geräuchert auf einem Räucherstöfchen. Mhm. Das Räucherstöfchen hat eben da dieses Sieb, wo man das Räuchermaterial raufgibt. Und ich habe jetzt da nur ein einzelnes Räucherwerk oben. Und das ist das Palo Santo. Palo Santo wird auch als heiliges Holz bezeichnet. Das kommt aus Indien. Und Palo Santo ist sehr stark entspannend, wirkt meditativ, also wird auch oft bei Meditationen verwendet, um zu unterstützen, um so quasi ein bisschen in, es geht schon ein bisschen in diese spirituelle Ebene, sage ich jetzt einmal. Aber es hilft auch sehr gut, wenn man eben sagt, stressiger Alltag zum Beispiel, ich brauche was zum ein bisschen runterkommen, ja, ein bisschen was zum Entspannen, auch was, wo ich vielleicht dann mich beruhigen kann, gut einschlafen kann. Also auch da ist ein Palo Santo irrsinnig gut geeignet und ich liebe diesen Duft. Das ist einfach herrlich, so vanillig, warmer, holziger Duft.
Da werden die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade so richtig lange Zähne kriegen. Ich habe gemerkt jetzt, ich war eigentlich ziemlich aufgeregt, wie ich hergekommen bin und ich fühle mich überraschend ruhig eigentlich jetzt. Hat eine Wirkung auf mich, muss ich zugeben. Und ansonsten haben wir da noch vor uns stehen Myrrhe, Meisterwurz, lese ich da, Mistel, steht da noch, kann ich mal lesen.
Das ist Fichtenharz, Benzoe haben wir da, dann haben wir eben das Palo Santo, den Styrax, Beifuß, Sandelholz und Weihrauch.
Ist das so ein Basic, was man, wenn man anfangen will zum Räuchern zum Beispiel, was ist da von dem Räucherwerk empfehlenswert?
Ich meine, der Klassiker ist Weihrauch. Ich glaube, Weihrauch ist so halt das, was man auch kennt. Wobei beim Weihrauch gibt es ganz starke Unterschiede, weil oft hat man so diesen Weihrauch aus der Kirche, den hat man so im Kopf. Aber es gibt so viele unterschiedliche. Ja? Also ich habe jetzt da zum Beispiel diesen äthiopischen Weihrauch. Das ist einer der besseren, würde ich behaupten. Man erkennt die gute Qualität daran, indem man sehr hell ist. Also wenn er mehr dunkel wird, so dunkle Stücke dabei sind, dann ist das meistens ein Zeichen, dass er nicht so eine gute Qualität hat. Und ein guter Weihrauch duftet auch wirklich so leicht zitronig, hell und zart, ja, würde ich beschreiben. Und ja, Weihrauch liebe ich einfach und ich tue den eigentlich, tue den in sehr viele Mischungen rein.
Er riecht hell.
Ja.
Muss man gerade vorstellen, er riecht hell, weil er schaut hell aus.
Ja, einen Duft zu beschreiben ist immer recht schwierig, aber ich würde wirklich sagen, so zart, hell, zitronig, so, ja, in dem Sinne, es gibt ja auch schwere Düfte, ja, und Weihrauch ist eben eher ein bisschen was, ja, was Leichteres, was Helles, so würde ich das beschreiben.
Die Marielle, da macht die Duftprobe gerade. Marielle riecht, nickt,
ja,
riecht. Reicht es mir.
Leichter als der Weihrauch in der Kirche eigentlich, oder?
Schon, ja, würde ich auch sagen.
Frischer, ja.
Ja, aber er ist ja jetzt nicht auf einem Stöfchen drauf, sondern wir haben jetzt nur so reingerochen, das macht es jetzt einen Unterschied, wenn es dann verbrannt wird?
Sehr stark sogar. Also es gibt einige Kräuter, die riecht man so auch gar nicht, wenn man hineinriecht oder auch wenn man Mischungen hat. Ist oft immer schwierig. Mag ich die Mischung überhaupt? Weil wenn ich nur reinrieche, ich merke es nicht wirklich. Wenn ich das aufs Stöfchen gebe oder auf der Kohle räuchere, macht das wirklich einen sehr großen Unterschied aus. Wenn wir jetzt da das Sandelholz hernehmen, wenn es jetzt da einriechen möchte, das riecht eigentlich noch gar nichts. Mhm. Also den Duft nimmt man wirklich erst wahr, wenn es dann auf dem Stöfchen ist. Ansonsten von den Basics her, vom Räuchern, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, sage ich jetzt einmal, aber ich finde beim Räuchern ist es so, am besten ist wirklich, wenn man sich ein bisschen da auf seine Nase verlässt oder auch Intuition, gell? Da oft greift man ja schon automatisch irgendwie zum Richtigen. Also das habe ich schon oft beobachtet und ich räuche grundsätzlich das, wie meine Stimmung gerade ist. Also ich mache das wirklich sehr intuitiv, ich mache auch meine Mischungen intuitiv. Ich kann auch nie wem sagen, wie viel ich von was irgendwo reingebe. Das ist ja manchmal etwas schwierig, aber ich mache das einfach wirklich intuitiv, wie ich mich eigentlich fühle, wie der Tag war. Ja.
Und bei den Workshops unterstützt du die Leute dabei, dass genau. sie die richtigen Düfte quasi für sich auch entdecken und finden?
Absolut, genau.
Okay.
Wobei auch da ist es so, ich versuche den Leuten auch immer klar zu machen, denkt nicht zu viel nach beim Räuchern. Räuchern ist wirklich so ein bisschen was Eigenes. Das ist nicht so wie bei einer Teemischung oder wie wenn ich mit ätherischen Ölen arbeite, wo ich doch schauen muss, okay, welche Düfte passen zusammen. Vor allem auch die Wirkung muss ja dann auch zusammenpassen, dass das nachher nicht kontraproduktiv ist, das Ganze. Das habe ich beim Räuchern nicht. Beim Räuchern kann man in Wirklichkeit nicht viel falsch machen. Es passen alle Düfte irgendwie zusammen. Wenn ich es gern mag und mir gut tut, dann passt es.
Und die Familie spielt mit daheim?
Absolut, sagt, ja. Absolut. Also mein Mann, der liebt es sogar mittlerweile. Nicht alle Düfte, aber doch, er mag es. Er tut sogar manchmal selber was anzünden. Ja, also eher dann Räucherstäbchen oder vielleicht auf dem Stöfchen. Also mit Kohle, das wäre ein bisschen zu viel. Aber
ich habe gesehen, vor uns steht ein Räucherstäbchen. Also.
Ja, genau. Aber mag er gern. Und auch die Schwiegereltern, Schwiegervater weniger, aber die Schwiegermutter, die mag es doch auch ganz gern. Also da tue ich auch im unteren Stockwerk sozusagen immer mit ausräuchern.
Und wenn man jetzt das erste Mal räuchern möchte, was braucht man als Grundausstattung, jetzt abgesehen von den Kräutern oder Harzen, sondern von den Gefäßen her zum Beispiel?
Man braucht auf jeden Fall mal ein feuerfestes Gefäß. Das muss jetzt gar nicht unbedingt eine originale Räucherschale sein. Es geht nur darum, dass es einfach feuerfest ist. Dann ist ganz wichtig eine Kohle. Da gibt es einfach diese Räucherkohlen, die man eigentlich recht leicht sogar in der Trafik, glaube ich, bekommt. Also da ist nichts Spezielles jetzt da dran. Dann braucht man einen Räuchersand als Unterlage. Ganz praktisch ist eine Räucherzange. Wenn man es nicht hat, auch kein Problem, funktioniert auch ohne. Und ja, dann kann ich im Grunde schon starten. Wenn ich dann mein Räucherwerk dann noch habe, dann hat man eigentlich schon alles benannt.
Das mit dem Sand und feuerfestes Gefäß, das habe ich auch im Kopf vom Urlaub, wie ich in Bluma gearbeitet habe. Die tun auch jeden Tag mehrmals, dreimal am Tag, glaube ich, räuchern. Also die gehen wirklich durch die ganze Therme durch und räuchern dort. Also was auch echt faszinierend ist, dass man da die ganze Therme auch ausräuchert, reinigt. Und je nach Tageszeit mischen sie auch entsprechend was zusammen.
Okay, ja toll. Habe ich gar nicht gewusst, dass die das auch machen. Ja, auf jeden Fall sehr vorbildlich.
Ja.
Ja, der Sand ist im Grunde einfach wichtig, dass man sagt, man hat einfach einen Schutz, eben auch, weil es doch sehr, sehr viel Hitze abgibt, die Räucherkohle. Mhm. Wichtig ist, wenn ich die Räucherkohle entzünde, dass man unbedingt wartet, bis diese Kohle weißlich ganz wird.
Weiß ist.
Genau. Also sie muss jetzt nicht komplett weiß sein, aber sie sollte schon so weißlich werden. Und dann wird erst das Räucherwerk draufgelegt. Und man muss auch nicht viel rauflegen. Also es reicht wirklich, wenn man sagt, ich sage jetzt ungefähr einen halben Teelöffel in die Richtung, gell? Das reicht. Man kann auch immer wieder noch rauflegen und ich kann auch mit einer Räucherkohle verschiedene Pflanzen räuchern. Also ich muss nicht jetzt beim Weihrauch zum Beispiel bleiben, sondern ich kann wirklich sagen, okay, ich räuchere zuerst mit Weihrauch und anschließend räuchere ich mit einem Beifuß weiter, ja? Oder überhaupt mit einer Räuchermischung. Ja? Also das geht, solange die Kohle noch Hitze abgibt, solange es noch raucht, kann man da eben räuchern.
Aber pro Räucherung eine Kohle?
Genau.
Quasi.
Genau.
Okay.
Also ich komme mit einer Kohle mache ich wirklich das komplette Haus, räuchere wirklich alles durch, genau in jeder Ecke und dann geht sie sogar noch aus, dass ich einen Hof draußen und sogar noch die anderen Gebäude neben dem Haus miträuchere. Also man kommt wirklich gut aus damit.
Und kommst dann auch gut mit den Nachbarn aus.
Absolut.
Räuchern du hast den Service von der Nachbarin.
Ich verrate mich ja immer ein bisschen beim Räuchern, weil ich habe meinen Mann vor Jahren dann genervt, dass ich gerne in jedem Raum einen Brandmelder hätte. Das habe ich jetzt mittlerweile. Aber in den Rauhnächten passiert es halt immer wieder, dass ich einen Alarm auslöse. Dann wissen sie, okay, es ist wieder soweit.
Sie zieht ihre Neustadt, ja, der Alarm geht los.
Mittlerweile, also letztes Jahr war es schon besser. Also jetzt habe ich schon ungefähr von der Intensität her, dass ich weiß, bevor der Alarm losgeht, aber ja, meistens verraten mich meine Brandmelder.
Also die Nachbarn wissen bei dir, Brandmelder, Mariella räuchert.
Raunächte.
Raunächte. Und wir sehen da von uns noch aufgebaut ganz viele ätherische Öle. Magst du da noch was dazu sagen?
Ja, also die ätherischen Öle gehören für mich ein bisschen zum Räuchern dazu, indirekt, weil man sagt, dass das Räucherwerk sozusagen die Ahnen sind der modernen Aromatherapie. Ich glaube, so kann man es gut sagen. Weil das Räuchern hat es einfach schon, ja, das gibt es schon ewig, seit der Mensch im Prinzip das Feuer entdeckt hat, hat er angefangen mit verschiedenen Kräuter, Harzen, Hölzer zu verbrennen und hat einfach auch gemerkt, okay, da passiert was, da gibt es eine Duftentwicklung. Und erst später hat man ja dann angefangen, auch diese Kräuter, Harze, Hölzer und so weiter eben auch zu destillieren. Und auch die ätherischen Öle gibt es in Wirklichkeit schon ewig und man kann so viele tolle Sachen damit machen. Also die Welt der Düfte, kann ich nur sagen, ist faszinierend. Egal, ob es sich handelt um Kopfschmerzen, um irgendwelche psychischen Beschwerden wie Stress, ob es Schmerzen sind oder ein Insektenstich oder ein Ausschlag. Also man hat da wirklich mit diesen Ölen hat man eine super tolle Hausapotheke, mit der man echt gut arbeiten kann.
So ganz grob drüber zählt, da hast du, glaube ich, 80 Düfte oder so stehen. Ätherische.
Ja, ein paar davon sind doppelt, muss ich sagen. Okay. Die, die ich immer wieder brauche, Orange, Lavendel, Pfefferminze, das sind so, das darf auf gar keinen Fall ausgehen, weil gerade der Lavendel, das ist die Hausapotheke Nummer 1, die einfach vielseitig einsetzbar ist. Und natürlich brauche ich heute halt auch immer ein bisschen was für meine ganzen Kurse und ich liebe es selber einfach, das Beduften.
Und wenn wir jetzt den Lavendel zum Beispiel hernehmen, weil du sagst, du hast ihn immer als Hausapotheke, auch in Aromaölform, wo verwendest du den oder wie wendest du ihn an?
In Lavendel verwende ich als einziges oder einziges vielleicht nicht, aber eins der wenigen ätherischen Öle auch pur. Weil es ist ganz wichtig, dass man ätherische Öle nie pur verwendet auf der Haut, weil sie einfach sehr stark konzentriert sind. Beim Lavendel gibt es da eben die Ausnahme, also den kann ich sehr wohl pur verwenden. Sprich, wenn ich einen Insektenstich habe, dann gebe ich einfach einen Tropfen Lavendelöl auf die Haut. Ja. Oder man kann ihn sogar zum Wunddesinfektion nehmen. Also man kann ihn tatsächlich bei kleineren Schnittwunden wirklich raufgeben, wirklich desinfizierend. Man kann ihn verwenden zum Einschlafen, da ist ja jeder Klassiker oder ganz bekannt dafür, einen Tropfen auf den Kopfpolster geben und man schläft einfach viel besser ein. Ja. Man kann ihn natürlich für Duftsprays verwenden, in die Duftlampe, ja, um runterzukommen, zum Entstressen, beruhigen. Bei nervösen Befindlichkeitsstörungen kann man zum Beispiel da auf der Innenseite von der Hand eben gut raufgeben. Da merkt man sofort, wie man ruhiger wird und wie der Stress so ein bisschen abfällt, sage ich. Er ist für einen Blutdruck, für einen erhöhten Blutdruck ist er zum Beispiel gut. Also er ist sogar Blutdruck regulierend, sprich ich kann ihn bei zu hohem, aber auch bei zu niedrigem Blutdruck verwenden. Was total faszinierend einfach ist, wenn man denkt, was die Natur kann. Ja? Also er wirkt in dem Sinne ausgleichend. Ja? Dadurch ist er halt einfach vielseitig einsetzbar, irrsinnig gut verträglich, ganz mild und trotzdem stark in der Wirkung.
Und Lavendel ist ja auch was Regionales praktisch an Räucherwerk und Öl. Was gibt es denn sonst noch? Was ist neben Lavendel klassisch regionale Räucherwerk?
Beifuß.
Beifuß, okay.
Beifuß ist wirklich eines der ältesten traditionellen Räucherwerke, vor allem heimischen Räucherwerken auch. Wächst da ganz üppig bei uns. Also wenn man weiß, wie er ausschaut, dann sieht man wirklich sehr häufig Beifuß. Ist ein ganz ein typisches Frauenkraut. Man hat damit zum Beispiel früher die Geschlechtsorgane geweiht. Also sprich, man hat sich so wirklich drüber gehockt, quasi über diesen Rauch, ja, und hat damit die Geschlechtsorgane geweiht, um die Fruchtbarkeit auch zu steigern oder um die Geburt einzuleiten zum Beispiel, ja. Also sprich, Beifuß sollte man nicht räuchern, wenn man schwanger ist und natürlich schon gar nicht den Tee trinken, weil er eben eine wehenfördernde Wirkung hat. Vom Duft her so eher mehr krautig, also ich würde den Beifuß auch eher nicht einzeln verräuchern, sondern ich würde ihn meist eher mischen. Er hat einfach vom Duft her eine bessere Entwicklung, wenn man sagt, man mischt ihn noch mit einem Holz oder mit einem Harz eben zusammen. Ansonsten heimisch, ja, die Mistel natürlich. Mistel ist auch heimisch, das ist auch so ein ganz ein mystisches Zauberkraut. Und Mistel soll so ein bisschen, gerade in den Rauhnächten hat es auch große Bedeutung, weil es auch so diesen Übergang eben von unserer Welt sozusagen zur Anderswelt hilft. Ja. Also die Schamanen räuchern auch zum Beispiel sehr viel mit Mistel. Meisterwurz ist auch heimisch, das ist eine Pflanze der Alpen und ist auch im Alpenraum eine wichtige Räucherpflanze. Und die stärkt vor allem das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja, wenn man seine innere Stärke sucht sozusagen, ja, dann ist Meisterwurz ganz eine tolle Pflanze. Da wird die Wurzel eben verwendet und nicht das Kraut. Und vom Duft her, ja, so ein bisschen holzig, sehr aromatisch. Ich mag es sehr gern, muss ich sagen, den Meisterwurz. Und was haben wir noch? Natürlich das Harz da hier. Also da habe ich habe es gemischt drinnen. Ich habe da Fichtenharz und Kiefernharz gemischt. Habe ich jetzt da selber gesammelt. Wenn man ein bisschen im Wald spazieren geht, einfach das, was bei den Bäumen im Prinzip austritt, einfach sammeln. Wichtig ist da, dass man das wirklich lange trocknen lässt, also wirklich ein Jahr trocknen lassen. Also für heuer, wenn man sammeln will, schon spät, also dann für nächstes Jahr verwenden. Wenn das nämlich nicht ganz trocken ist, dann hat man so einen schwarzen Rauch. Und wichtig ist beim Räuchern, dass der Rauch weiß ist. Ja? Also der ist ganz hell, der Rauch.
Wie drum, beim Papst.
Ja, ja. Ja, genau. Stimmt. Und ja, deshalb da wichtig, wirklich unbedingt gut trocknen. Und das Fichtenharz, das hat eine sehr stark desinfizierende Wirkung, sehr gut für die Bronchien und Atemwege und vor allem, was auch interessant ist, es ist so ein bisschen für Schutzräucherungen. Oft kennt man das vielleicht, es gibt so ein bisschen Energieräuber, sage ich jetzt einmal, und um sich da ein bisschen abzuschirmen und abzublocken, ja, oder dass man alles auch nicht so an sich heranlässt, ja. Da ist eben, sind solche Räucherungen eben ganz toll.
Und man braucht das Harz immer als Gegenstück zu den Kräutern, oder? Also man sollte immer Harz dazu verwenden, gell?
Genau, man sagt immer, man sollte immer ein Harz dabei haben, ein Kraut und ein Holz, eventuell eben auch noch Blüten, gell? Ja, aber es ist wirklich, man merkt es schon, wenn man das dann so mischt, es ist der Duft, die Duftentwicklung ist besser, es ist allgemeiner, stimmigerer Duft irgendwie, ja.
Was hat der 15. August mit den Rauhnächten zu tun?
Der 15. August ist im Grunde so, dass man dort die Kräuter sammelt und diesen Kräuterbuschen bindet, wie man es kennt, und der dann ja dort traditionell geweiht wird. Meistens verwendet man 12 Kräuter, 12 wieder wie die 12 Monate. Frühere Zeiten waren sogar 13 Kräuter, weil 13 war eigentlich so eine bekannte Glückszahl auch. Ja, und dieser Kräuterbuschen, der soll eben auch so diese Ernte, also geht es ein bisschen um diese Ernte, also man erntet das jetzt da und diese Verwurzelung auch mit der Erde, ein bisschen diesen Aspekt hat das Ganze und oft wird traditionell zum 21. Dezember, also Wintersonnenwende, wird dieser Kräuterbuschen, der am 15. geweiht wurde, verräuchert. Das heißt, man verräuchert dort wirklich dieses Bündel, zündet man wirklich an, man geht dann wirklich mit diesem Räucherbündel durch und räuchert.
Ich habe das heuer erstmals gemacht, also gesammelt und geweiht und getrocknet. Jetzt ist das ein ordentlicher Buschen. Mhm. Und jetzt denke ich mir nur, wie gehe ich jetzt weiter damit vor? Also okay, danke für den Tipp, 21. Dezember, aber ich zünde ihn an, oder?
Genau. Du zündest ihn an. Er sollte halt eher dünner sein.
Ja, ich glaube,
nicht zu buschig.
Haus geht.
Oder sonst kann man natürlich auch klein schneiden, ja, wie auch immer, und dann auf die Räucherkohle raufgeben. Gell? Also das ist Geschmackssache. Mhm. Kann man genauso gut aufs Räucherstöffchen geben.
Also eher in Zukunft.
Ein bisschen kleiner.
Weniger ist mehr.
Genau, okay. Genau.
Und das ganze Wissen, das du hast, das hat ja sehr viel Tradition, das ist ja recht alt. Wie bist du da überhaupt drauf kommen, dass dir das interessiert? War das jetzt durch die Lehre dann oder hast du da vorher schon Interesse dafür entwickelt?
Nein, das war tatsächlich die Lehre, weil vorher habe ich gar nicht gewusst, was mich so richtig interessiert in Wirklichkeit. Wer weiß das schon mit 15? Ja. Ist ja wirklich oft so. Und viele fragen mich, ob ich das von meinen Eltern oder Oma, Opa oder so her habe. Nein, die haben gar nichts mit dem am Hut, also wirklich gar nichts. Also meine Oma kennt gerade einmal, glaube ich, ein Gänseblümchen auf der Wiese.
Und ein Beirat für die Sternsinger.
Ja. Also da sind die überhaupt nicht in die Richtung, das habe ich glaube ich irgendwie tatsächlich selber irgendwie entwickelt. Ich habe die Lehre damals angefangen und habe mir gedacht, ja, Drogist, okay, da macht man, lernt man ein bisschen mehr, das habe ich gewusst. Und in der Berufsschule habe ich dann immer gemerkt, wie es dann um Heilwirkung von den Kräutern gegangen ist und das ganze Riechen, Schmecken, das hat mich einfach so interessiert und dass mich einfach, ja, in der Schule das tatsächlich sehr gern gelernt habe. Und ja, dann war ich selber mal bei einer Kräuterwanderung dabei und das hat mir gleich noch besser gefallen, weil da habe ich dann auch gelernt, wie die Pflanze ausschaut, wenn sie nicht schon getrocknet und zerstückelt im Teesackerl drinnen ist. Und habe mir gedacht, na, da muss ich noch tiefer reingraben. Und ich muss gestehen, das Räuchern war erst für mich so ein bisschen, wie es glaube ich eh oft noch so ist, dass es ein bisschen in diese esoterische Ecke geschoben wird. Und das war es für mich, ehrlich gesagt, am Anfang auch. Also bei der Kräuterpädagogen-Ausbildung schneidet man das Thema ja nur kurz an und da habe ich mir noch gedacht, ich weiß nicht, ist glaube ich nichts für mich. Ja, und dann, ja, wie ich eigentlich beim Wurzelsepp zum Arbeiten angefangen habe, 2017, und wir diese Produkte auch verkauft haben, habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen und habe dann wirklich selber daheim probiert zum Räuchern und habe einfach gemerkt, wow, das kann was, das ist toll, das taugt mir. Und dann habe ich mich eingelesen in diese Materie und viel probiert.
Ja, und das ist ja eine uralte Tradition eigentlich, oder? Es ist ja früher, also Haus und Hof, die Tiere, es wurde alles geräuchert, oder? Wenn man so an die Großeltern, Urgroßeltern denkt. Mhm. Das hat es schon immer gegeben.
Ja, weil es einfach wichtig war, man hat erstens einmal gerade Tiere zum Schutz auch für die Tiere, ja, das war ja wichtig und zum Schutz vor Krankheiten. Natürlich für Abergläubische, auch Schutz vor Dämonen, Hexerei und so weiter.
Ja, wir haben Krampusläufe auch und das sollen ja auch die bösen Geister vertreiben. Also das ist jetzt.
Stimmt.
Nicht so altmodisch.
Nein, ist es auch nicht. Also man merkt da, es kommt da immer mehr. Also die Leute entwickeln wieder viel mehr Interesse dafür. Also das merke ich schon sehr, Gott sei Dank. Und ich glaube, das ist also, warum das Räuchern, glaube ich, jetzt wieder so interessant ist, ist, es ist wirklich was so eben, weil es eben schon so eine alte Tradition ist, es holt einen ein bisschen wieder zurück, aber vom Gas. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wie wir jetzt da sind. Ja, und ich glaube, dann sind gerade solche Traditionen besonders wichtig. Und was ja auch früher Grund war, warum man geräuchert hat, war ja wirklich auch, um Ansteckungsgefahr zu mindern. Also dieses Räuchern in der Kirche hat ja gar nicht unbedingt diesen religiösen Hintergrund, sondern eher den Hintergrund, da waren viele Leute, ja, da hat man geräuchert, um einfach die Ansteckungsgefahr zu mindern. Weil das Räuchern gibt es in jeder Kultur, in jeder Religion. Also das ist jetzt nicht rein nur religiös, der Ursprung liegt ja viel weiter zurück. Teilweise viel von diesen heidnischen Bräuchen auch oder diese Kelten haben zum Beispiel. Von da ist ja auch sehr, sehr viel überliefert.
Du hast dich da wirklich weit eingelesen, das merkt man. Und du hast vorher Hildegard von Bingen erwähnt. Was hat sie mit dir gemeinsam?
Was haben wir gemeinsam? Ich glaube, die Liebe zu den Kräutern und zur Naturheilkunde und dass uns Gesundheit einfach sehr wichtig ist und wir den Menschen auch helfen wollen. Es ist schon wichtig für mich, dass man, ja, dass ich das einfach weitergeben kann. Ich finde es schön zu wissen, dass man da tolle Tipps, Tricks weitergeben kann und vor allem, wenn die Leute dann wieder kommen und sagen, mei, das war toll, das hat mir geholfen und ja, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl.
Kann man auch unterm Jahr räuchern?
Absolut. Es gibt ja auch dieses Räuchern im Jahreskreis, wo diese 8 Wendepunkte eben zelebriert werden. Ja, das soll so diese 8 Wendepunkte im Jahr darstellen, wo sich die Natur auch immer wieder verändert, wo eben die Wintersonnenwende dazu zählt, Maria Lichtmess, Frühlingstag und Nachtgleiche, Walpurgisnacht, dann haben wir die Sommersonnenwende, dann das Schnittfest, das ist eben das am 15. August. Dann Erntedank, Allerheiligen und ja, dann sind wir wieder bei der Wintersonnenwende. Also das sind so diese Punkte. Aber natürlich nicht nur dann, also man kann immer räuchern, jeden Tag, wenn man will. Gell? Also das ist, wie die Stimmung ist.
So wie in der Therme Blume.
Ja, genau.
Oder zu besonderen Anlässen, weil ich jetzt bei einer von einer anderen Kräuterfee gehört habe, in einem anderen Podcast, habe ich mir ein bisschen reingehört, die verschenkt quasi eine Räucherung zur Hochzeit.
Auch eine schöne Idee.
Genau.
Absolut, ja. Oder Hausreinigungen, wenn man neu wo einzieht, ja, gerade in ein Haus, ein altes Haus vielleicht, ja, man weiß ja nie, was da passiert ist. Und einfach wirklich so die schlechten Energien quasi auszuräuchern, ja. Das sind so Dinge, oder einfach zum Entspannen am Abend. Ganz simpel. Also für mich ist immer so, wenn ich heimkomme und es war ein bisschen ja, turbulenter der Tag, dann liebe ich es auf meinem Räucherstöfchen, meine Lieblingsmischung zu räuchern. Oder eben auch wieder diesen Palo Santo, irgendwas, was so ein bisschen diese vanillig-warme Duftnote hat, mag ich dann immer ganz gern.
Also das Räucherstöfchen ist eigentlich die praktischere Variante für alle, die nicht so diesen aufwendigen Räucherungsprozess durchführen möchten, sondern das ist wie eine Duftlampe.
Genau, schaut aus wie eine Duftlampe, nur dass sie anstatt dieses ja, Einsatz habe ich quasi ein Sieb. Mhm. Und auf dieses Sieb wird das Räucherwerk draufgelegt. Unterhalb stelle ich die Kerze ein. Und durch diese Wärme von der Kerze entwickelt sich eben auch der Duft vom Räucherwerk. Natürlich ist es nicht ganz gleich wie Räuchern auf der Kohle. Bei Räuchern auf der Kohle habe ich wirklich eine starke Rauchentwicklung, die ich beim Stöfchen nicht habe. Sprich, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich richtig ausräuchern möchte, vor allem bei so Hausreinigungsgeschichten, dann würde ich immer empfehlen, wirklich auf der Kohle zu räuchern. Aber ansonsten, gerade für das Alltägliche, finde ich das eine super Variante mit dem Stöfchen. Und ich habe auch da eine wunderbare Duftentwicklung. Ihr habt es gleich gemerkt, wie es einer gekommen seid. Also es ist wirklich intensiv und es hat so, genauso auch eine Wirkung. Ja. Also es kommt ein bisschen darauf an, was ich auch machen will. Und ich denke mir auch immer, wenn das jetzt auch wieder Stress bedeutet, auf der Kohle da, das zu machen, weil es ja doch ein bisschen mehr Aufwand ist, dann ist es auch nicht richtig. Man sollte ja dann schon die Muse dazu haben und sich Zeit nehmen fürs Räuchern. Und da ist auf jeden Fall ein Stöfchen eine super Alternative oder auch durchaus einmal ein Räucherstäbchen. Ja. Bei den Räucherstäbchen ist es einfach nur Qualitätsfrage. Es gibt halt leider viele mit synthetischen Düften. Und da muss man halt ein bisschen wissen, auf was man achten muss. Meine Empfehlung ist da immer, keine Blütendüfte zu kaufen bei den Räucherstäbchen, sondern sowas wie Kiefer, Weihrauch oder Sandelholzduftstäbchen, weil dann ist im Normalfall nichts Synthetisches dabei.
Gut zu wissen. Kleine Auflockerung zwischendurch. Bei uns gibt es immer eine Rubrik, die nennt sich Entweder oder. Wir geben dir zwei Begriffe und du sagst einfach spontan, zu welchen du eher tendierst.
Okay.
Magisch oder praktisch?
Magisch.
Magisch. In Bezug auf Räuchern ist es magisch eher für dich?
Ja.
Okay. Wald oder Wiese?
Puh, kann ich beides auch sagen?
Darfst du. Kommen wir immer wieder. Dann beides.
Ja, auf jeden Fall.
Also bist in Wald und Wiese, finde ich immer.
Absolut. Es wachsen dort ganz andere Kräuter auf der Wiese als wie im Wald und ja, deshalb auf jeden Fall beides.
Also ergänzt es sich.
Oh, ja, genau, kann man so sagen.
Tag oder Nacht?
Ha. Schwierig. Ich hätte auch gesagt beides, weil auch beides wieder was für sich hat. Es gibt ja auch Pflanzen, die man eher in der Nacht erntet und Pflanzen, die man eher tagsüber erntet.
Ah, wirklich?
Zum Beispiel Wurzeln tut man eher ausgraben in der Nacht oder beziehungsweise am Abend. Ja. Und gewisse oder die meisten anderen Kräuter tut man halt tagsüber dann ernten.
Okay. Ja. Okay. Räucher. Kohle oder Räucherstöffchen? Hast du uns eigentlich vorher eh so halbwegs beantwortet, aber.
Ja, ich sage immer beides, gell? Aber ja. Es ist auch da, ich finde beides, es ist beides wichtig.
Ja,
ich
mag beides gern. Also, du hast es eh vorher erklärt. Es ist okay. Reinigen oder aromatisieren?
Auch beides. Weil reinigen, ja, ist wichtig, gehört vor allem zu den Rauhnächten absolut dazu, aber auch das Aromatisieren, einfach einen guten Duft zu haben fürs Wohlbefinden, absolut wichtig.
Sehr gut.
Die Hausreinigungen hast du früher auch erwähnt. Was können sich die Zuhörerinnen darunter vorstellen oder wann wäre es sinnvoll, ein Haus zu reinigen?
Sinnvoll ist es eben, wie schon gesagt, wenn man wo neig einzieht, aber auch vielleicht, wenn irgendwo gestritten wurde, ja. Schlechte Luft sozusagen. Mhm. Und dann halt wirklich das Haus und also jeden Winkel, jeden Raum ordentlich auszuräuchern. Ja? Sprich, man befreit den Raum von negativer Energie. So kann man das eigentlich ganz einfach nennen. Und da gibt es verschiedene Reinigungsmischungen. Man kann aber auch mit einzelnen Kräutern da gut reinigen. Also Weihrauch passt einmal immer. Es passen auch sehr gut Kiefern, Lärchen, Fichtenharze kann man da gut verwenden. Auch mit Beifuß kann man zum Beispiel sehr, sehr gut reinigen. Mit Kampfer, das ist halt vom Duft her wieder viel intensiver, also fast ein bisschen ein stechender Geruch, würde ich sagen. Aber auch vor Krankheiten. Also wenn jemand krank war und man sagt, okay, ein bisschen Luft reinigen auch, ja, kann man genauso gut auch damit räuchern. Mit Myrteblätter kann man gut reinigen. Und der Klassiker natürlich, der weiße Salbei, das ist auch so dieses typische Reinigungsräucherwerk.
Okay.
Stichwort.
Ja,
ganz gut. Oh. Ein Mitbringsel aus der eigenen Zucht.
Ja, wow, toll.
Getrockneter weißer Salbei.
Ja, danke schön.
Der das ist, freut mich bin sehr. Ich ganz stolz, dass man, eigentlich ist der von meinem Papa. Er ist auch so ein bisschen ein
Kräuterfan.
Kräuterfan, ja. Und habe mir gedacht, das bringe ich da heute mit. Ich meine, du bist zwar Dankeschön. Gut versorgt, aber einen weißen Salbei kann man immer brauchen.
Absolut, ja, so ist es.
Kann man beim Räuchern eigentlich auch was falsch machen?
Nein, kann man wirklich nicht. Es ist nur wichtig, dass die Kohle weiß ist, wenn man das Räucherwerk drauflegt. Na, auf die Intuition verlassen ist wirklich mein Tipp. Einfach wirklich mal probieren, nicht zu viel nachdenken und einfach tun. Es ist wichtig, dass man es tut.
Du bietest ja neben deinen Kräuterworkshops auch Kräuterwanderungen an. Du hast ja vorher schon kurz ein bisschen erzählt mit Kräuterwanderungen. Was können sich die ZuhörerInnen darunter vorstellen?
Ja, eine Kräuterwanderung, ach, was ganz was Schönes, mache ich besonders gern. Mit dem habe ich auch angefangen. Und zwar geht es da wirklich darum, dass man einfach weiß, was wächst eigentlich auf der Wiese, was kann ich damit machen. Ich mache die Kräuterwanderungen allerdings da nicht im Ort, die mache ich nämlich in Reiterreck, St. Bartholomä, bei meinen Eltern zu Hause, wo ich auch einen tollen Raum dafür habe. Und da gehen wir eben immer so eine Runde und eben bei dieser Runde zeige ich den Leuten, was da wächst, wie die Kräuter ausschauen, wie man sie richtig erkennt, wo es auch Verwechslungsgefahren gibt, wie man sie kulinarisch einsetzen kann, aber auch für Heilzwecke verwenden kann. Ja. Nach dieser Kräutertour, wo wir auch ein paar Kräuter immer unterwegs sammeln, wird dann gekocht. Also dann gehen wir in meinen Kräuterraum und dann wird immer ein Wildkräutersalat, meistens eine Kräutersuppe, ein Hauptmenü und auch eine Nachspeise mit Wildblumen gezaubert und mit einem gemeinsamen abschließenden Essen dann.
Das machst du, wenn es wieder wärmer wird?
Genau, das mache ich immer von April bis Oktober laufend.
Da
müssen
wir mal starten.
Ein bis zweimal im Monat findet sowas statt. Genau. Okay. Und in den anderen Monaten sozusagen finden dann eben Räucherworkshops, Naturkosmetik, Rührworkshops, Hildegard von Bingen.
Naturkosmetik, hast du auch noch ein Programm?
Ja, habe ich auch im Programm.
Vielfalt haben wir heute am Programm.
Ja, wer der Jessica folgt, der weiß in den sozialen Medien, dass sie da sehr couragiert und engagiert ist. Ja?
Wir werden deinen Kanal auch natürlich verlinken in unseren Shownotes. Aber bevor wir ganz zum Schluss kommen und dich noch um eine Medienempfehlung bitten, wollte ich noch wissen, gibt es eine Lebenssituation, irgendwas aus deinem Leben, was du erzählen kannst, wo du mit dem Räuchern was ganz Besonderes schon erlebt hast?
Ich finde es nur einfach grundsätzlich, wenn die Leute auf mich zukommen. Also ich arbeite ja immer auch beim Wurzelsepp unter anderem. Und da komme ich ja natürlich auch in Verbindung mit den Leuten. Oder da kommen Leute wieder, die bei mir beim Workshop waren. Und wenn die dann einfach zu mir kommen und mich wiedererkennen oder auch sagen, dass das toll war, dass ihnen der Kurs gefallen hat, dass sie dieses und jenes daheim probiert haben oder dass sie beim, eine ist mir jetzt eingefallen, eine Frau hat mir tatsächlich einmal geschrieben, dass sie auf meine Empfehlung hin mit Beinwell-Tinktur ihr Knie behandelt hat, wo das sie eigentlich schon hätte operieren müssen und hat immer wieder mit Beinwell da gearbeitet und sie hat dann
Beinwell?
Beinwell, ja, das ist eine Wurzel. Also ein Kraut, eine Wurzel, wächst sehr, sehr häufig bei uns, aber uns im Kaiserwald sehr verbreitet. Und mit dieser Wurzel kann man Tinktur ansetzen, also sprich mit Alkohol ansetzen. Und ist ein super Heilkraut für alle Knochen, Bewegungsapparat, bei Verstauchungen, Quetschungen, Bandscheibenproblemen. Alles, was so ein bisschen in diesem Bereich voll Knieschmerzen, eben Gelenkschmerzen. Mhm. Die hat es dann wirklich gemacht, ich meine, sehr, sehr regelmäßig und über einen längeren Zeitraum. Und sie hat gesagt, sie hat dann nicht operiert werden müssen. Die Schmerzen sind weggegangen. Und das war wirklich so ein, für mich so ein bisschen ein Gänsehautmoment. Ich weiß natürlich, dass die Kräuter wirken, ich verwende sie auch selber, aber wenn man es dann trotzdem von anderen dann nochmal hört und ja.
Super.
Das ist sowas, das sind so meine
Highlights.
Ja, meine Highlights und einfach die Kleinigkeiten. Ich finde es einfach schön, wenn ich einen Kurs habe und die Leute dankbar sind und wenn sie sich freuen und beim Unterrichten dasselbe. Das gibt mir ein wahnsinniges Gefühl, wenn sie sich bedanken nachher für den Kurs. Also ja, das ist echt das größte Kompliment.
Ja, wir werden uns auch gleich bedanken, bitten aber vorher noch um eine Medienempfehlung, so wie all unsere Interviewpartnerinnen und Partner. Aber das kann sein ein Buch, ein Film, ein Podcast, was auch immer. Aber wir haben hier schon jede Menge Literatur vor uns liegen. Ich habe es abfotografiert, ich werde es auch auf Instagram geben. Aber ich frage dich, hast du da einen Favoriten bei den Literatur, die vor uns da gerade liegt?
Also wenn es ums Räuchern geht, eindeutig die Renate Kauderer, welches mein Lieblings... Da muss ich echt überlegen, weil ich finde alles so toll.
Das sind 4 Bücher von der Renate Kauderer.
Ja, die schreibt ganz toll und da lernt man wahnsinnig viel in ihren Büchern. Aber ich glaube, ich werde da mein erstes empfehlen, das, was ich mich wirklich als allererstes gelesen habe, nämlich Aromatherapie mit Räucherpflanzen, weil das so ein bisschen das...
Das Handbuch für die Praxis.
Ja, genau. Für die Praxis, es hat ein bisschen mit ätherischen Öle fließen da ein bisschen mit ein, warum es mir auch vor allem als erster wirklich angesprungen ist. Und vielleicht auch für die, denen das Räuchern, wenn man das jetzt wirklich auf der sehr seelischen Ebene oder spirituellen Ebene vielleicht angehen, denen das zu viel ist, sage ich jetzt einmal, da ist das vielleicht ein ganz toller Start für diese Materie. Da steht auch immer die körperliche Wirkung dabei, aber auch die psychische Wirkung der Kräuter und auch, wie sie heiltechnisch nämlich verwendet werden. Also das ist ja spannend.
Wunderbar. Vielen Dank für die coole Empfehlung. Bevor wir zum Schluss kommen, möchtest du noch irgendwas loswerden, irgendwas sagen?
Es freut mich sehr, dass ihr heute gekommen seid und mich da interviewt habt. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt. Ich spreche sowieso gern über meine Kräuter und ja, alles, was so da dazugehört. Und freue mich einfach, wenn ich das irgendwie weitergeben kann.
Wir werden es weitergeben. Danke, dass wir heute zu dir kommen durften, liebe Jessie. Wir haben für dich auch was mitgebracht. Das Salbei haben wir schon rausgezupft aus dem Sackerl, aber wir geben dir natürlich auch eine sinnvolle Plaudertasche. Es ist unser Stoffsackerl, die sinnvolle Plaudertasche, die alle unsere Gästinnen bekommen.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön.
Also danke nochmal, dass du so viel von deinem Wissen heute mit uns geteilt hast. Damit ist der letzte Beitrag für dieses Jahr fertig. Und damit ist auch, Mariella, unser erstes Jahr als Podcasterinnen fertig, erledigt. Wow, wir haben ein Jahr sinnvolle Plauderei.
Ein Wahnsinn.
Ein Wahnsinn. Aber für die ZuhörerInnen keine Panik, wir werden nach diesem Jahr jetzt nicht aufhören, wir sind voller Tatendrang fürs neue Jahr. Jetzt geht es fürs erste Mal eine kurze Rauhnächte-Pause, Weihnachtspause. Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald, tschüss, baba und
auf Wiederhören!